Ich begrüße zur Vorlesung der Geschichte der Ästhetik Teil 2. Im ästhetischen Teil geht es heute um Sound, also um die Frage nach allen auditiven Formen, die sich in einem Computerspiel wiederfinden lassen. Die ist, wie alles in der Computerspielgeschichte, sehr eng gekoppelt an die technische Entwicklung. Auch da gab es einen eigenständigen Bereich der Computermusik, der unabhängig von den Spielen läuft und die elektronische Musik seit den Tonbandgeräten Anfang der 50er Jahre sich entwickelt und dann über Sampler und Synthesizer in die elektroakustische Musik mündet, die einerseits so einen aus der Klassik kommenden Teil der ernsten Musik weiterverfolgt oder der künstlerischen Musik und auf der anderen Seite in die Populärmusik über die Synthesizer dann auch Einzug findet. Und dazu parallel entwickelt sich die Audio-Wiedergabe in den Homecomputern. Anfangs eigentlich nur so Piepstöne. Sie sehen oben 1981 den PC-Lautsprecher. Den kennt man heute noch, wenn irgendwie Sie das Gerät einschalten und keine Tastatur angeschlossen ist, dann piepst der halt 2-3 Mal. Es ist überraschend, was man aus diesem einen Gerät alles rausholen kann. Man kann da Klänge samplen und tatsächlich auch Musik und Melodien abspielen, was in den frühen 80ern auch getan wurde. Aber relativ rasch entwickelte sich gerade aus der Homecomputer-Szene so eine Synthesizer-Technik, die in die Computer verbaut wurde. Berühmt wurde der C64, weil er einen Chip hatte, mit dem er dreistimmig polyphon arbeiten konnte und auch verschiedene Klangcharakteristika sich einstellen ließen. Und der Amiga dann als Fortsetzung 85 hat das Ganze dann nochmal erweitert. Das auf der einen Seite, und dann gab es ab 87 die Soundkarten für PCs, weil PCs mit ihren Lautsprechern, das waren halt PCs, kamen von IBM und waren Bürocomputer, und was braucht so ein Büromensch mehr als so ein akustisches Feedback, bitte Tastatur anschließen oder RAM-Test nicht okay. Also da gab es überhaupt keinen Grund. Allerdings wurden ja auch PCs schon in den 80ern für Spiele genutzt oder für andere Anwendungen, sodass der Bedarf sich artikulierte und durch Soundkarten 87 Adlib und 89 Soundblaster dann auch zufriedengestellt wurde. Was Sie hier sehen, das sind so Einsteckkarten, die konnte man in den PC einschieben. Das haben Sie heute alles auf einem Chip. Aber gut, in den 80ern brauchte das eine ganze Steckkarte. Das führte dann, 87 gab es von Roland ein externes MIDI-ansteuerbares Klangmodul, den MT32, der viel bessere Töne hervorbringen konnte als diese Soundkarten. 88 der Game Blaster, 89 Sound Blaster, 92 Ultrasound oder Sound Blaster, 32, und das geht bis heute weiter, dass sie interne oder externe zusätzliche Soundkarten haben. Alle PCs sind inzwischen mit internen Chips bestückt, die sich um den Ton kümmern können, aber wenn Sie mehr wollen, zum Beispiel 5.1 oder eine spezielle Samplerate und so, dann brauchen Sie auch spezielle Soundkarten. So, und das kann man auch hören in der Geschichte des Computerspiels, was wir jetzt nicht machen werden, wie sich der Klang und die Möglichkeiten des akustischen Ausdrucks im Spiel mit der Technik verändert. Und in den frühen 90ern war es tatsächlich so, dass Sie im Menü einstellen konnten, was haben Sie für, haben Sie ein MT32, dann geben wir das auf MT32 und MIDI aus, haben Sie einen Soundblaster, dann nehmen wir den, haben Sie nur den PC-Lautsprecher, dafür haben wir auch was, und so wie man heute verschiedene Grafikoptionen einstellt, je nach zur Verfügung stehender Grafikkarte. Und wichtiger als den Historiker, also im Ästhetik-Teil gehe ich ja nicht so historisch vor, einige dieser Klänge wird uns noch in der im Geschichtsteil begegnen, deswegen überspringe ich das jetzt und wir kommen zu den Techniken, mit denen man Töne erzeugen kann, beziehungsweise wie man Ton beschreiben kann. Das ist eine, nämlich die Frage der Erzeugung, dann die Frage der Speicherung, wie wird Musik im Computer eigentlich gespeichert, und dann die Frage, wie wir gerade auch mit Blick auf 3D sowas wie Raumklang erzeugen können. So, wie bringt man Töne hervor? Eben der Beeper. Ein Beeper ist einfach ein Lautsprecher, da legen Sie eine Sinusschwingung drauf, dann schwingt er so vor sich hin und wenn die Frequenz hoch genug ist, nimmt Ihr Ohr das als Ton wahr. So ein Computer hat in der Regel keine Sinusschwingung, sondern eine Rechteckschwingung, also dann wird Strom eingeschaltet und Strom wieder ausgeschaltet. So ein Sinus, das müssten Sie erstmal erzeugen, ist ja kein Wechselstrom. Und aber auch daraus kann aus diesem Rechtecksignal, wenn die Frequenz noch hoch genug ist, ein Ton entstehen. Der nächste Schritt wäre dann die Synthese. Also Sie bemühen sich, Frequenzen so zusammenzumischen, dass eine bestimmte Klangcharakteristik bei rauskommt. Also Sie haben dann vielleicht wirklich einen Oszillator, der so vor sich hinschwingt, und Sie haben mehrere davon und die können Sie irgendwie verketten. Das war so eine Technik, die Mitte der 80er aufkam, dass Sie die Frequenz eines Oszillators nutzen, um den anderen anzusteuern. Das klingt alles sehr kompliziert. Ist es letztlich auch, um es umzusetzen, ist gar nicht so leicht, aber wenn Sie das dann richtig einstellen und nur darum geht es an dieser Stelle, den Parameter oder die Parameter der Frequenzen, dann kommt ein Ton raus und der mal nach Flöte klingt oder mal nach Harfe, also mal nach Orgel, immer so sehr elektronisch, also man hört das lange Zeit auch, dass es elektronisch erzeugt wird. Bei manchen Klängen, manche lassen sich einfacher synthetisieren als andere, aber Synthese heißt halt, sie erzeugen künstlich einen Klang. Meistens, indem Sie mehrere Frequenzen zusammenmischen. Jeder Klang, den Sie so hören, ist ja so eine Mischung aus verschiedenen Frequenzen. Und wenn Sie das richtige Mischungsverhältnis ansetzen, dann können Sie den Klang erzeugen. Und das ist Synthese, die gibt es bis heute als Möglichkeiten der Klangerzeugung. Alles, was so elektronisch läuft, das wird häufig synthetisiert. Und die Alternative waren Samples. Wenn Sie so einen Keyboard-Ton haben wollen, können Sie entweder das synthetisieren oder Sie zeichnen einfach ein Keyboard auf oder ein Klavier, Sie nehmen das auf mit dem Mikrofon, dann haben Sie, was Sie links unten sehen, wenn Sie es wieder sehen, was Sie links unten sehen, so eine Wellenform, die digitalisiert ist, je nach Auflösung dann auch in mehr oder minder guter Qualität. Und wenn Sie die richtige Taste drücken oder wenn Sie einen bestimmten Ton haben wollen, dann spielen Sie einfach das Sample ab, was Sie gerne hätten. Diese Samples werden in Wavetables gespeichert, also wo die Wellenform in so einer Tabelle abgelegt wird und dort wird dann, wenn Sie den Ton brauchen, entsprechend darauf zugegriffen. Das ist heute üblicher, weil es sehr gute Libraries gibt, in denen Sie ganze Orchester einspielen und jede Bratsche hat dann mal in Piano und Forte aufgenommen, in der und der Lautstärke, in der und dem Tempo und mit der und dem Anschlag oder der Bogenhaltung, sodass Sie dann auch wirklich Orchesterklänge zusammensetzen können aus Einzelinstrumenten. Und was man im Musikbereich findet, häufig sind einfach CD, also Sie nehmen gleich das ganze Orchester auf, was muss ich mir denn mühsam Orchesterklang zusammensetzen, das macht nur Hans Zimmer. Wir nehmen gleich das ganze Orchester auf und dann speichern wir das als ein Sample. Das ist die unflexibelste Variante, weil Sie dann nur den Soundtrack abspielen können, der sich in keinster Weise auf die Spieler einrichtet. Wenn Sie es zusammensetzen aus einzelnen Wavetable-Einträgen, dann können Sie ja sagen, okay, jetzt nehmen wir mal die Perkussion raus oder die Streicher, jetzt nur die Bläser. Und das können Sie dann schichtweise aufbauen und sich auf die Welt einstellen und auf die Spielerhandlung. Und dieses Redbook ist das rote Büchlein, in dem die Spezifikation für CD festgehalten wurde. In diesem Redbook können Sie halt sehen, wie muss ich Daten abspeichern, dass sie auf eine CD passen. Das war in den 90ern, fing das an, als die ersten CDs dann auch mit Daten ausgeliefert wurden, also CD-ROMs. Und dann konnten Sie den Soundtrack als Audio-CD speichern und das Spiel selber als Daten. Und die griffen dann auf die Audioklänge zu. So, gespeichert wird es. Das ist so eine Frage des Speicherplatzes, den Sie haben. Am sinnvollsten ist es, die Syntheseparameter zu speichern, wenn Sie einen Synthesizer haben, weil Sie dann nicht die Wellenform abzuspeichern, ist recht speicherintensiv. Da brauchen Sie 10 Megabyte pro Minute. Mit MP3 können Sie es auf 1 Megabyte runter oder noch weiter runterbrechen, aber dann hört man irgendwann die Verluste. Und das ist in den 80ern undenkbar. Sie haben kein Megabyte. Sie können vielleicht Ihr ganzes System aufrüsten, dann haben Sie mal ein Megabyte für alles. Betriebssystem, Spielanwendung, und da können Sie nicht den Rest des Speichers mit so einer Minute Audio zu kleistern. Deswegen ist der große Vorteil, diese Syntheseparameter, wie schnell muss welcher Oszillator schwingen, die sind einfach sehr wenige Zahlen, die Sie abspeichern. Und dann muss jeweils on the fly der Ton erzeugt werden. Das machten genau diese Soundkarten oder die MT32, die erzeugte den Klang, wenn er gebraucht wurde, aus den Parametern, den man mitgab. Der nächste Schritt wäre dann zu sagen, okay, wir haben jetzt den Synthesizer als eigenständiges Modul, der weiß schon, was er zu tun hat, wenn ich ihm sage, mach ein Klavier oder eine Flöte, da kümmert der sich drum, ich gebe ihm nur die Tonhöhe und die Dauer. Das gab auch ab Mitte der 80er mit dem MIDI, dem Music Instrument Digital Interface, das ist ein Protokoll, um Daten zwischen Synthesizern oder zwischen elektronischen Musikinstrumenten auszutauschen, das bis heute Bestand hat. Was für eine Spezifikation, die 30 Jahre alt ist, ja jetzt nicht so ohne ist. Es gibt jede Menge Ablöseversuche, aber dann streiten sich dann wieder die einzelnen Firmen, dass jeder seinen Standard haben will. MIDI ist etabliert und jeder bietet MIDI an, und obwohl es also viele Probleme mit sich bringt, kann man es immer noch gut benutzen. Und dann andere, da muss man halt nur Yamaha oder nur Roland-Geräte kaufen, weil die anderen es leider nicht so verstehen, wie dieser Hersteller das gerade implementiert. MIDI ist irgendwie eine abgemachte Sache. Und damit können Sie nur die Steuerinformation übertragen und sowohl die Syntheseparameter als dann auch die Klangerzeugung übernehmen die entsprechenden Synthesizer. Oder was man heute auch machen kann, wird selten getan, aber Sie speichern Prozeduren. Also Sie wollen Schrittgeräusche von Ihrer Figur auf verschiedenen Untergründen, Kies, Grasen, feuchter Boden. Und dann können Sie das wieder abspeichern als Samples. Sie können es synthetisieren oder Sie können es prozedural erzeugen. Das ist eine Form der Synthetisierung, der Synthese, indem Sie es berechnen. Wie klingt es eigentlich? Was macht eine Ledersohle auf Rasen? Wieso kommt dieses typisch knirschende Geräusch zustande? Und das müssen Sie sich überlegen, physikalisch modellieren und dann on the fly berechnen. So wie man vielleicht bestimmte Reflexionen auf Metalloberflächen in der Grafik berechnet. Das wird selten genutzt, aber es hat den Vorteil, jeder Schritt klingt dann ein bisschen anders, weil Sie halt auch dann die Parameter so ein bisschen einstellen können. Es ist auf jeden Fall eine interessante Variation, um Klänge zu erzeugen. Auch da sind die Speicheranforderungen gering. Sie können Samples, also das wäre so die Form, die obere kostet wenig Speicher, die oberen drei, die unteren drei kosten mehr Speicher, also Sie speichern die Samples ab als WAF oder AIFF, sozusagen das rohe Format. Das kann man machen, viele Engines verlangen das auch. Ist wiederum 10 Megabyte pro Minute. Ist schon ganz viel, und wenn Sie dann wirklich auch 5.1 haben wollen, dann müssen Sie halt entsprechend mehr Kanäle abspeichern, und das geht irgendwann in, also Sie haben ja nicht nur Audio, Sie haben ja auch noch irgendwelche Texturen und Modelle, die Sie, und verschiedene Texturen, um diese verschiedenen Shader auch zu bedienen. Das muss ja alles irgendwie in den Speicher gestreamt werden, und da wäre dann so ein rohes WAV-File zu groß. Üblich ist dann inzwischen eine Kompression, entweder im MP3 oder WMA oder irgendeine der anderen Kompressoren, die Sie benutzen können, um Audio kleiner zu rechnen. Das geht dann zu Lasten des Prozessors. Der muss ja die Kompression zur Laufzeit wieder dekomprimieren, um den Klang zu erzeugen. Das ist wieder so eine Entscheidung, die Sie treffen müssen. Oder Sie greifen auf die CD zu und sagen, bitte spiel Track Nummer 7 ab, der betritt gerade die Stadt, und dann wird die Stadtmusik gespielt und am Prozessor vorbeigeschleust und direkt zu den zur Soundkarte geleitet. Also das sind so die 6 Varianten, in denen Sie heute Ton abspeichern. Und dann können Sie sich als nächstes fragen, was kann ich damit erzeugen? Also habe ich einen Monoklang, was ja bei Geräuschen, die nur eine Schallquelle haben, nicht ungewöhnlich ist, dass Sie sagen, okay, Hammer auf Amboss, da gibt es eine Schallquelle. Die nehmen wir mal Mono auf. Ich kann sie ja dann links und rechts dem Spieler irgendwie auf verschiedene Lautstärken ausgeben, wenn er sich gerade seitlich dazu verhält. Aber die Klangquelle selber ist ein Monosignal. Stereo aufzunehmen ist wieder so, na gut, dann muss ich mich nicht darum kümmern, ein Monosignal in 2 Stereosignale umzurechnen, aber es kostet doppelt so viel. Ich meine, da gibt es wieder Kompressionsfahren, dass Sie nur die Differenz speichern, aber Sie müssen halt wieder den Prozessor belasten oder die Soundkarte, das Stereosignal zu dekomprimieren oder das entsprechend auszugeben. Und noch wüster wird es, wenn Sie 3D haben wollen, also richtigen 3D-Klang mit oben und unten, vorne und hinten. Stereo ist ja nur links, rechts. Und man geht dann davon aus, dass das Ohr dann, Sie wissen dann schon, wo das ungefähr sein soll im Raum, aber 3D ist es halt auch oben und unten oder eben vor Ihnen und hinter Ihnen. Und das ist bei Stereo, sehen Sie nicht, ist der Klang vor in die Klangquelle oder hinter Ihnen. Sie wissen es aber, wenn ich mich jetzt umdrehen würde, würden Sie sofort wissen, dass ich mit dem Rücken zu Ihnen rede, weil es ganz viele Veränderungen gibt in den Frequenzen, die Sie erreichen. Und wenn Sie sich umdrehen, wissen Sie das auch. Wenn ich Sie von hinten anspreche, klingt das ganz anders, als wenn ich Sie von vorne anspreche. Deswegen haben Sie so komisch geformte Ohrmuscheln. Die sorgen dafür, dass Frequenzen ganz unterschiedlich gefiltert werden, je nachdem, wie sich die Klangquelle zu Ihrem Kopf verhält. Deswegen klingt es auch anders, wenn es über Ihnen ist, als wenn es unter Ihnen ist. Schall breitet sich ja eigentlich kugelförmig aus, und nur durch Ihre Ohrmuschel verformt sich das Signal, und Sie wissen, eine Stimme müsste so klingen, die klingt jetzt aber anders, also ist sie wohl hinter mir oben. Das können Sie machen, wenn die Klangquelle sich wirklich verschiebt. Im Computer müssen Sie all das berechnen, und wenn der Spieler einen Kopfhörer trägt, müssen Sie diese Frequenzfilterung vornehmen, damit er den Eindruck hat, dass es tatsächlich hinter und über ihm das Geräusch herkommt. Oder Sie arbeiten mit Multichannels, Sie haben eben 5.1, 7.1, was Ihnen noch immer vorschwebt, und sorgen dann dafür, dass besser als Stereo, also dann gibt es tatsächlich von vorne 3 und von hinten nochmal 2 oder 4 Lautsprecher, die einzeln bedient werden. Das ist bei einer Analyse des Sounds eines Spiels so, das sind erstmal so die Basisinformationen. Wie wird eigentlich der Klang erzeugt und wie wird er wieder ausgegeben? Das müssten Sie erstmal beschreiben, damit Sie dann weiter vorgehen können, wie wird sowas wie Audio Point of View erzeugt. Also Audio Point of View heißt, das ist eigentlich komisch, ja, so ein Oxymoron, Point of View, a Point of Hear, müsste man vielleicht sagen, weil man natürlich auch, aber gut, der Point of View kommt natürlich aus der Bildästhetik. So, also was können Sie einstellen? Zum Beispiel die Entfernung über die Lautstärke. Das ist ganz einfach, je weiter die Klangquellen weg sind, desto leiser wird der Klang. So, und das muss man dann berechnen, also im Quadrat zur Entfernung nimmt das dann ab, die Lautstärke. So, und das kann man natürlich relativ einfach einfach den Vektor dazwischen bestimmen und den Betrag nehmen, und dann weiß man, wie groß ist die Entfernung zwischen Spieler bzw. zwischen Mikrofon, das ist ja dann immer so im Spielerkopf irgendwie eingesetzt, zwischen Mikrofon und Klangquelle, und dann wird einfach der Klang dort leiser eingestellt. Sie können die Position, das wäre dann im nächsten Stereo angeben, also dann haben Sie 2 Mikrofone, eins links, eins rechts, und wenn Sie sich drehen und seitlich zur Klangstelle quellen, dann klingt es halt auf dem einen Ohr lauter oder in dem einen Mikrofon lauter als in dem anderen. Multichannel Surround hatte ich ja eben schon was zu gesagt, dann haben Sie halt noch, entweder haben Sie noch mehr Mikrofone in diesem Kopf oder Sie müssen die Klangquellen entsprechend anpassen. Das nächste wäre, dass Sie volumetrischen Sound einbauen. Wenn Sie an diesem Zug vorbeigehen, dieser Zug hat eigentlich nur einen Motor. Es wäre aber ganz merkwürdig, wenn alle Klang nur vorne, dort wo, sagen wir mal, Sie als Game Designer oder als Level Designer die Klangquelle platzieren, und der Rest des Zuges verhält sich so wie eine unsichtbare Wand, so eine Schallwand, aber da passiert sonst nichts. Volumetrischer Sound heißt, Sie lassen den ganzen Körper mitschwingen, müssen eine entsprechende Box definieren, in der sich dieser Klang anders ausbreitet, und dann vibriert das auch weiter hinten, so wie man das erwartet. Auch wenn die Klangquelle vorne ist, klingt man hinten, hört man immer noch ganz gut den Zug, vielleicht nicht in der gleichen Intensität wie direkt an der Schallquelle, aber doch zumindest nicht so, als wäre der Zug einfach nicht da und es wäre nur eine Punktquelle, die sich kugelförmig ausbreitet. Dann ebenfalls inzwischen regelmäßig anzutreffen ist der Doppler-Effekt, den Sie von den Martinshörnern kennen. Wenn das Polizeiauto auf Sie zufährt, dann klingt es höher. Wenn es an Ihnen vorbeifährt, dann sinkt der Ton, also die Tonhöhe, weil sich die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwellen addiert. Und in dem Bereich, in dem halt, die fahren zwar nicht schnell die Autos, aber die Schallwellen breiten sich ja auch nicht so schnell aus und die Frequenz ist nicht so hoch, macht das halt irgendwie eine Quint aus oder manchmal auch eine Oktave, je nach Geschwindigkeit. So am besten ist auf der Autobahn, die kommen Ihnen entgegen und dann fahren Sie irgendwie mit 200 km/h aneinander vorbei, da hört man es dann schon sehr deutlich. Das wird inzwischen genutzt, auch in Ego-Shootern oder in so First-Person-Spielen, dass Sie, je nachdem, ob Sie sich auf die Schallquelle zubewegen oder wegbewegen, die Tonhöhe einstellen. Weil es in Ihrer Sound Engine einfach so ein Knopf ist. Ja, Doppler-Effekt berücksichtigen, und der kümmert sich um den Rest. Ähnlich, was gemacht werden muss, und das ist sehr wichtig, damit Sie sowas wie ein Point of View haben, sind Filter. Wenn Sie hinter einer Wand eine Schallquelle haben, klingt das anders, als wenn sie direkt vor Ihnen steht. Wenn ich hier meine Hand vor den Mund nehme, dann klingt das wieder anders. Dann hören, obwohl Sie hören es ja eh hier, wenn ich hier mein Mikrofon verdecke, wird das gefiltert. Ich komme aber gleich noch, was es so für Filter gibt. Effekte ist auch was, dass Sie sowas wie Hall oder Verzerrungen, Tonhöhen, Transpositionen etc., das können Sie auf die Schallquelle nochmal draufrechnen. Meistens ist Hall, das ist so ganz beliebt, in offenen Räumen wie diesem hier ist der Hall ein ganz anderer, als wenn wir uns in meinem Büro unterhalten würden oder wenn wir im Studio stünden. Und das kann man alles durch entsprechende Filter und Effekt hinzurechnen. So, und dann, auch das inzwischen ist üblich, Environment Morphing, dass Sie nicht sagen, okay, ich bin draußen, da gibt es keinen Hall und der Schall verbreitet sich, wie er will. Und dann stehen Sie unter diesem Vordach, hier in Bild Nummer 4, und da klingt alles anders. Und der Übergang, das wäre jetzt so ein Punkt, wo Sie feststellen, von keinem Hall zu gutem Hall, weil da so schöne Flächen sind, ist so ein Bruch. Das ist ungewöhnlich, weil sie sich ja dieser Zone nähern, dann gibt es dann schon mal den ersten Hall und wenn sie drinstehen, ist ja außen auch noch was offen und das macht man über die verschiedenen Environments, so wie es Animation Morphing gibt, hatten wir letzte Woche gesehen, gibt es auch Environment Morphing, dass der Hall dann zunimmt. Sie wissen, das ist meine Zielgröße, das ist meine Startgröße und das sehen Sie hier an diesen Zonen, da ist in dem grünen Bereich, sind Sie noch voll in dem einen, in der einen Umgebung und je roter es wird, desto mehr nimmt das ab, dafür nimmt das andere entsprechend zu. Ja, das kann man in modernen Game Engines kann man das einstellen, indem man halt sagt, wie weit geht diese Zone und wie groß ist dieser Graubereich, wenn Sie die Zone verlassen. Das ist für den Level-Designer sehr wichtig, damit so eine glaubwürdige, akustisch auch glaubwürdige Umgebung entsteht. Und das ist Ihre Aufgabe bei einer Soundanalyse. Analysieren Sie, da müssen Sie das Spiel auch wirklich spielen, aber analysieren Sie mal, wie sowas wie Audio Point of View zustande kommt, wenn es zustande kommt. Das ist bei 2D-Spielen häufig nicht der Fall, egal wo der Stern runterfällt, das klingt in der ganzen Welt gleich. Bei 3D-Spielen bemüht man sich dann doch, den Raumklang zunehmend realistischer zu gestalten. So, hier gibt es Effekte. Darf man nicht verwechseln mit diegetischen Reaktionen auf die Spielehandlung, was dann weiter unten kommt. Also es gibt, Effekt ist auch die Bezeichnung für bestimmte Klänge innerhalb des Spiels. Wenn der Spieler auf sie reagiert in der Welt, also sie treten irgendwie, sie rennen gegen die Wand und dann macht das irgendwie ein Rumsgeräusch, das wäre auch ein Effekt, das ist aber nicht das, was hier gemeint ist. Ich kann nichts für diese doppelte Nutzung des Wortes. Effekte sind hier eher gemeint, was kann man auf Klangquellen draufrechnen. Meistens ist auch das, kann man auch Filter nennen, also es wird häufig synonym verwendet. Also es gibt drei Bereiche, in denen Effekte angewandt werden, nämlich Zeit, Frequenz und Lautstärke, Veränderungen. Und wenn Sie das Zeitverhalten des Klanges ändern, dann haben Sie sowas wie ein Echo, also eine Wand, da spreche ich gegen und dann kommt das Schallsignal zurück nach einer bestimmten Zeit. Sie kennen das ja so in den Bergen, dann ruft man rein und nach 2 Sekunden kommt es wieder. Das ist ein einfaches Echo. Wenn Sie ein diffuses Echo haben, weil Sie sehr viele Reflexionsflächen vor sich haben, dann vermischen sich diese Rückkehr mit den Startsignalen und das nennt man dann nicht mehr Echo, sondern Hall. Was eben auch nicht, dann mit dem Hall kann man nicht reden, dann kann ich, wer ist der Bürgermeister von Wesel schreien, wie mit dem Echo, sondern hier muss man dann einfach sehen, dann an dem Hall kann ich dann ungefähr feststellen, wie groß ist der Raum, was ist ein Material, ist der, wie tief hängt die Decke, das kann man damit feststellen. Chorus ist die Wiedergabe leicht Zeit- und Tonhöhen verschoben. Also die nehmen eine Gesangsstimme auf und spielen die dann wieder und da Chorsänger ja notorisch nicht parallel oder synchron sein können. Selbst wenn die den gleichen Ton singen, gibt es kleine Verschiebungen in der Frequenz. Der eine singt einen Tick höher als der andere und der eine setzt einen Tick später ein als der andere. Und wenn Sie das übereinander legen und das dann auch noch parametrisieren, dann entsteht so ein Choreffekt. Daher hat er seinen Namen. Das können Sie aber natürlich auch mit Schritten machen. Da kommen 100 Gegner auf Sie zu oder 10. Und dann laufen die nicht wie ein Mann, sondern jeder läuft halt so ein bisschen versetzt. Und mit so einem Chorus-Filter oder so ein Chorus-Effekt klingt es dann glaubwürdiger. Also damit verändern wir die Zeit, wann der Klang eigentlich einsetzt oder wie lange er erhalten bleibt und wann er wiederkommt. Sie können die Frequenz einstellen. Einerseits als Wichtigstes, gehen wir das Oberste kommt zum Schluss. Ein Hochpass lässt nur Höhe, passiert, lässt nur hohe Frequenzen durch, also die Tiefen werden gefiltert. Beim Tiefpass ist es genau andersrum, da werden die hohen Frequenzen gefiltert. Also typischerweise ein Tiefpass ist eine Wand, da werden die hohen Frequenzen rausgenommen und das kennen Sie von Ihren Nachbarn, wenn die ihre Fete machen und Sie wollen schlafen, weil Sie ja früh in der Uni sein wollen und so fleißige Studierende sind, dann hören Sie nur das Wummern der Bässe. Was die jetzt genau spielen, kriegen Sie gar nicht mit, aber die Bässe, die durchdringen alle Wände, nur die hohen Frequenzen, die werden rausgefiltert. Das ist so ein typischer Effekt, um klarzumachen, die Stimme ist hinter einer Wand. Man hört nur so ein Murmeln in den Tieffrequenzen, aber die Informationen der Sprache liegen in den höheren Frequenzen. Wenn die gefiltert sind, wissen Sie nur, da redet jemand, aber was gesagt wird, kriegen Sie nicht mit. Ein Bandpass filtert sowohl Höhen als auch Tiefen. Und mit dem Equalizer, also dem EQ, da können Sie einstellen, welche Frequenz erhöht und welche verringert wird. Also können Sie richtig zeichnen und sagen, okay, die Hohe ein bisschen anheben und die Tiefen ein bisschen senken oder umgekehrt. Das brauchen Sie, um bei Instrumenten, also gerade in der Tonmischung, die charakteristischen Frequenzen herauszuholen oder die charakteristischen Frequenzen anderer Instrumente abzusenken. Also mit so einem EQ können Sie einen Hochpass und einen Tiefpass einstellen oder einen Bandpass oder noch ganz andere Pässe, die Sie halt die Frequenzen entsprechend einstellen. So, und dann haben Sie als Effekt für Lautstärken noch Verzerrungen, so wenn irgendwelche psychedelischen Effekte simuliert werden sollen, um die Lautstärke, und Sie können auch die Lautstärke in einzelnen Frequenzen absenken und nicht nur die Gesamtlautstärke, das kann man alles mit solchen Effekten machen. Oder Kompressoren, das kennen Sie jetzt eher aus dem Radio, dass Sie die große Lautstärke verringern, also Sie komprimieren die Dynamik des Klanges, was laut ist, wird leiser, was leise ist, bleibt leise, also Sie reduzieren nicht die Gesamtlautstärke. Warum sollte man das tun? Naja, weil wir jetzt die Gesamtlautstärke anheben können. Und das ist so ein Trick, dass Musik sowohl zu Hause, nee, auch Musik im Auto wollen Sie hören. Das heißt, Sie haben die Motorengeräusche, also drehen Sie laut. Was machen Sie bei einer Pianostelle? Müssen Sie noch lauter drehen, dann wird es wieder laut, müssen Sie wieder leise drehen. Das will man nicht. Also wird Musik fürs Radio so entsetzlich komprimiert, dass überhaupt kein Lautstärkeunterschied mehr zu hören ist. Alles ist auf Maximum. Dann stellt der Hörer das einmal ein und selbst wenn Piano ist, klingt es so laut als wie die Fortissimo-Stellen, weil das so stark komprimiert wird, dass es eine Gesamtlautstärke ist. Das hat Anwendungsgründe, aber es ist auch overused, kann man sagen. Also gerade die Popmusik heute hat überhaupt keine Dynamik mehr, weil es auf iPods, auf Autolautsprechern oder in Werkstätten, also da, wo halt häufig Radio gehört wird, so den Alltag übertönen muss, wenn man das möchte, aber nicht ständig die Dynamik ändert. Das wird in Spielen auch eingesetzt, mit ganz ähnlichem Effekt, mit ganz ähnlichem Resultat und aus ähnlichen Gründen. Auf der linken Seite sehen Sie mal, was Sie brauchen. Wenn die Schallquelle hinter der Wand ist, ist der direkte, auch die Sichtlinie unterbrochen, aber die Schalllinie auch. Also müssen Sie sowohl den Klang dämpfen, als auch die Reflexion für den Hall. Da kommt nichts durch diese Wand, außer die tiefen Frequenzen. Wenn es nur verdeckt ist, also die Sichtlinie ist verdeckt, dann ist der direkte Pfad auch schallmäßig unterbrochen, aber die Reflexionen, die links und rechts und die halt von überall in dem Raum kommen, die sind deutlich zu hören. Und andersrum, wenn Sie eine klare Sicht haben, aber nur durch so eine kleine Öffnung, dann ist der direkte Pfad klar, aber die Reflexionen müssen Sie dämpfen. Und das ist, wie Sie sich vorstellen können, nicht einfach. Das muss, um die richtigen Point of View oder die richtigen Effekte einzustellen, müssen Sie die Geometrie der Szene kennen, was für Klang eher ungewöhnlich ist. Wird auch viel seltener gemacht. Bei Licht wissen wir ganz klar, ja, da ist eine Sichtlinie durchbrochen, also wird die Textur nicht ausgegeben. Bei Schall macht man das noch nicht. Es gibt die ersten Versuche, sowas wie Schallrendering zu betreiben, also dass Sie sich wirklich bei der Schallquelle fragen, wer kann das eigentlich wie hören. Wir hoffen auch, dass das mal ein bisschen besser wird, weil Audio, Design und Spielen ist immer noch sehr unterentwickelt. Es wäre mehr möglich, nur haben wir derartig hochgezüchtete Grafikkarten und die Soundkarten, die werden nicht für Spiele optimiert, sodass sie halt mit den Topologien der Spielen arbeiten. So kann man also nur sagen, ja, schalte die Frequenz ein und aus, aber nicht warum und mal wieder und jetzt macht er die Tür auf und plötzlich soll der Schall anders laufen. Das muss die Engine machen, aber die ist meistens dafür und die Programmierer auch nicht wirklich vorbereitet. So, das Ganze führt dann auch noch dazu, dass so eine Szene ist ja nicht eine Schallquelle, die Sie verorten, sondern ganz viele. Sie haben einen Listener, also einer, der zuhört, der ist irgendwo im Raum. Meistens ist das Mikrofon, was dann die Schallquelle ausgibt, im Kopf oder in der Kamera. Bei Unity können Sie das einstellen. Es darf aber immer nur ein Mikrofon in der Szene aktiv sein, sonst weiß das System nicht, was, also aus welchem Point of View es was ausgeben soll. So, dann haben Sie verschiedene Klangquellen. Ebenso Gegner, die da auf Sie zulaufen. Sie haben Ambience, also so den Wald, Wind, das Rauschen des Windes in den Blättern, ein Bach, der da plätschert. Hier haben Sie die Characters, also die haben Ambient Music, Ambient 3D können Sie auch haben, dass es wirklich dreidimensional ist. Und das ist was anderes als Music, Ambient, das ist überall. Also die, wenn Sie Spielmusik haben, die ertönt meistens extra diegetisch, die ist gar nicht in der Welt, dann gibt's Ambient 3D, das wären dann Umgebungsgeräusche, die aber aus der Welt kommen. Dann haben Sie diese 8 Characters, die auf Sie zulaufen oder die sich in der Welt bewegen und dort Geräusche hervorbringen. Und der Player macht auch noch Geräusche, weil er läuft und vielleicht, weil er irgendwie mit seiner Ausrüstung rumwerkelt. Und das müssen Sie dann in dem richtigen Mischungsverhältnis zusammenbringen und dann haben Sie Ihren 3D-Sound, der eben ihnen das Gefühl gibt, ich höre die Welt so, wie ich sie auch erleben würde. Und wenn sie sowas wie Realismus anstreben, auch akustischen Realismus, dann brauchen sie entsprechende Mixer, damit sie viele Klangquellen verarbeiten können. So, und hier sehen Sie mal, was man machen kann. Wenn man mal anfangen würde, Sound so zu simulieren, wie man das mit Licht machen möchte. Ich habe Ihnen ja vor 2 Wochen von Raytracing erzählt, diese Idee, dass wir die Lichtquellen, also die Lichtstrahlen weiterverfolgen und schauen, was kommt eigentlich in der Kamera an. Und dann kann man auch so Dinge wie Reflexionen an Spiegeln und Wasseroberflächen sehr gut berechnen. Es ist nur zu ressourcenintensiv. Soundwave wäre ein bisschen niederschwelliger, weil sie nicht ganz so viele Berechnungen durchführen müssen. Aber Sie sehen, das kann auch sehr komplex werden. Nur so sieht halt eine Soundwave-Propagation aus, wenn die sich im Raum verbreitet und verschiedene Hindernisse umfließen muss. Das kommt schon irgendwann bei den Spielern an, aber nicht in der Form, wie es losgeschickt wurde, als würde das einfach sich so kreisförmig ausbreiten, sondern diese ganzen verschiedenen Wellen, die sich dann auch überlagern, und das bei Schallwellen ist ja so, wenn die sich überlagern, dann löschen die sich teilweise aus. Das ist alles recht komplex, das zu berechnen, sodass es kein einheitliches Klangerlebnis geben wird, sondern so eine ganz diffuse Mischung aus erster Reflexion, zweiter und dritter Reflexion, ausgelöschten Frequenzanteilen. Und das zu berechnen wäre dann schon wieder etwas mühsamer, sodass viele Spielehersteller davon abschrecken, weil sie den Vorteil nicht sehen. Dabei gibt es längst Umfragen, die zeigen, dass ein realistisches Klangerlebnis immersiver wahrgenommen wird als ein realistisches Bilderlebnis. Das ist viel wichtiger, also Sie können mit Tune Shading arbeiten, kein Problem, aber wenn das Klangerlebnis gut gestaltet ist, fühlt sich der Spieler oder der Zuschauer, auch im Kino ist es genauso, stärker in die Welt versetzt, als wenn das Bild jetzt auf, also eben spiegelnde Wasseroberflächen, die aus Quecksilber sind oder sowas, Wert legen würde. Das kann man im Kopf sich zusammenkonstruieren. Eine realistische Klangumgebung geht deutlich schwieriger. So, wie analysieren wir jetzt den Sound im Spielverlauf bezogen auf die Erzählhandlung? Also ist es diegetisch oder nicht diegetisch? Das ist ein Begriff, der auch aus der Filmmusik kommt. Intradiegetisch heißt, die Klangquelle ist Teil des Spiels und Teil der Spielwelt. Also Diegese ist die Handlung, die Erzählhandlung. Dann haben Sie einen Outrun, das habe ich Ihnen ja am Donnerstag gezeigt. Sie kennen das aber aus Grand Theft Auto. Sie können in Ihrem Auto im Radio einstellen, welche Musik gespielt werden soll. So. Und das war bei Outrun eine ganz große Neuerung. Inzwischen ist es nicht unüblich, dass man Medien im Spiel hat. Im Film kennen Sie das dann auch. Es gibt irgendwo steht eine Band und die macht die Musik und dann gehen die Figuren dran vorbei und dann wird die auch leiser und lauter. Das können Sie in Spielen auch machen, dass irgendwo die Klangquelle steht, auch bei Musik. Es kann extradiegetisch sein, wie Filmmusik, so Star Wars. So ein Spiel, da ertönt dann der Original-Soundtrack, aber es ist schon klar, dass Luke in seinem X-Wing das nicht hört. Der kennt John Williams nicht. Aber der Spieler kriegt das mit, weil das halt dazu gefiltert wird oder dazu gemischt wird und es sorgt für so eine emotionale Einfärbung des Gesamterlebnisses. Aber alle Beteiligten wissen, die Musik ist nicht Teil der Diegese, außer bei der Cantina-Band. Aber also ansonsten ist bei Star Wars gibt's kaum Musik, die intradiegetisch ist. Dennoch ist der komplette Film ja durchorchestriert. Also ich glaube, alle Teile sind sehr, sehr orchesterlastig. So, und dann gibt's Metadiegese. Metadiegese bezieht sich auf das Spiel, ist aber nicht Teil der Spielwelt. Bei Trine, wenn Sie das kennen, das ist so ein Plattformer, in dem es einen Erzähler gibt, der nicht Teil der Spielwelt ist, aber der die Spielerhandlung kommentiert. In Bastion kennt man das. So, und das ist, vielleicht bei Stanley Parable geht es auch in diese Richtung. Die ist nicht wirklich Teil der Spielwelt, diese Stimme, aber sie bezieht sich direkt darauf. Also es ist nicht einfach nur extra diegetisch, sondern man weiß es so, der Erzähler, der halt der auf die Diegese Bezug nimmt. Manchmal gibt es das auch, dass sie eine Fernsehsendung haben, die kommentiert etwas. So, es gibt eine Erzählung in der Erzählung und auch das kann man metadiegetisch nennen, weil es jenseits der Diegese der Erzählung noch eine Ebene gibt, in der Erzähler angesiedelt ist. Also in der Literatur ist das so, wenn Sie einen Alten treffen und der erzählt Ihnen eine Geschichte oder so Scheherazade erzählt von 1001 Nacht, dann ist das metadiegetisch, weil es verschiedene Ebenen der Diegese gibt. Und hier kann man auch sagen, es gibt die Spielhandlung, da gibt es eine Diegese, aber der Erzähler, der sich darauf bezieht, als würde er diese Geschichte erzählen, der muss ja auch auf irgendeinem Level angesiedelt sein und der ist Meta, also über dem, was in der Erzählwelt gerade passiert. Also das ist so ein Begriff, mit dem können Sie operieren, das werden Sie noch üben. Und dann gibt es dynamische Musik. Also dynamische Musik passt sich, wenn sie adaptiv ist, der Spielumgebung an. Und wenn sie interaktiv ist, reagiert sie sogar noch auf Spielerhandlungen. Und wenn sie nicht dynamisch ist, gilt weder das eine noch das andere. Ach, der lädt immer noch. Das ist aber schade. Also es gibt dieses sehr schöne Spiel Chameleon, was aber irgendwie Megabyte braucht, die mir heute nicht zur Verfügung stehen, weil Sie alle Computer aufhaben und mir die Bandbreite stehlen. Vielleicht kriegen wir es heute noch im Laufe hin, aber hier gibt es vielleicht auch, YouTube sollte einfacher werden. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob wir das früher machen. Kennen Sie das? So, das ist so eine Musik, also das ist ein Spiel, den Link haben Sie ja, das ist von einem Sounddesigner geschrieben, also das Spiel ist so ein netter Plattformer, aber der hat ganz viele Infos, wo sich die Musik auf den Spieler einstellt. Also je nach Intensität der Handlung oder wo Sie im Raum sind, das können Sie hier alles mit anschauen. Und jetzt weiß ja das Spiel, was jetzt kommt. Und das ist natürlich eine enorme Wirkung, wenn es kein Film ist, sondern wenn Sie es einstellen können, wie Sie es machen. Schauen, ich habe so irgendwas gibt, ist die ganze Zeit dieser Postkarte. Sehr gut. Also das ist ein faszinierendes Spiel, was ja hier vor allem auf Audio geht, aber das scheint ja auch gar nicht mehr zu laden. Das ist jetzt nur die Musik gewesen, das können Sie sich ja bei Soundeffekten auch noch. Also es geht ja nicht nur um Musik, sondern auch um andere Soundeffekte. Aber hier geht es jetzt, also in dem Beispiel Chameleon, es geht vor allem um die Einstellung von Musik und gerade hier diese Wasserszene, die Sie auf dem Bild sehen, sagt er halt, je tiefer Sie kommen, desto mehr tieffrequente Musik stellen wir ein. Es gibt, also die haben den gleichen Soundtrack in verschiedenen Instrumentierungen und wenn Sie oben an der Wasseroberfläche sind, dann kommen noch die Flöten da rein und die Geigen und dann kommen Sie weiter runter, dann geht es halt in die Bratschen und Celli und dann geht es immer weiter runter, dann kommen die tiefen Synthesizer, sodass es unten dann nur noch so ein Gemurmel ist oder tiefe Chöre, oben haben sie noch Sopräne, unten haben sie dann die Bässe und das klingt ganz faszinierend, wenn man immer weiß, das ist so gewollt und wenn sie wieder hochgehen, dann werden wieder die tieferen Schichten rausgenommen, die höheren wieder eingespielt und das Ganze ist auch noch so ein flüssiger Übergang. Es gibt ja nicht diesen Bruch, plötzlich ist die Stimme weg, sondern die wird einfach leiser und nach, wenn sie oben kommen, wird die dann wieder lauter. Und dann gibt es die Interaktiven, also wirklich auch auf die Spielerhandlung reagiert. Das Adaptive passt sich der Umgebung an und das Interaktive reagiert direkt. Und das kennen Sie natürlich bei Soundeffekten, wenn Sie irgendwo gegentreten, dass dann auch ein entsprechendes Geräusch kommt. Aber dass Musik auf die Spielerhandlung reagiert, das ist eher ungewöhnlich. Wird auch selten genutzt. Häufiger ist es wie bei Rayman oder so, da gibt's die Musik spielt ab und Sie müssen mit der Musik mitlaufen. Das ist dann eher so eine Choreografie oder ein Bit-Trip Runner. Da passt sich die Musik nicht Ihnen an, sondern Sie müssen sich der Musik anpassen oder ganz viele Audiospiele. Und wenn Sie es falsch machen, kriegen Sie halt einen Punktabzug oder Guitar Hero oder so. Aber dass die Musik Ihnen zuhört oder Ihnen zuschaut oder der Computer Ihnen zuschaut und daraufhin die Musik adaptiert, das passiert nicht so oft. Was kann man machen bei so einer adaptiven Musik? Also Sie können das Tempo einstellen, die Tonhöhe können Sie einstellen, den Rhythmus können Sie ändern. Und dafür brauchen Sie halt, das geht nicht mit Musik, die von CD kommt, also keine Redbook oder WAV-Dateien, Samples, die Sie abspielen, sondern hier müssen Sie Ihre Musik on the fly zusammenrechnen und halt sagen, okay, wir können den Rhythmus anders einstellen oder die Tonhöhe. Das Volumen, die Dynamik können Sie einstellen, wie laut ist es? Oder irgendwelche Timbres, also welche Klangcharakteristika Sie nehmen. Die Melodien können Sie einstellen, wenn Sie sie algorithmisch erzeugen. Auch das funktioniert. Algorithmische Melodien sind so lala, aber es gibt inzwischen gute Algorithmen, so Fahrstuhlmusik, da gibt's, also da hören Sie keinen Unterschied, ob das jetzt irgend so eine New Wave, eine New Age Band ist oder ob das ein Computer berechnet. Also für so eine Menge Stile gibt es Algorithmen, so wie man zeichnen kann wie Picasso. Ein Computer kann ja halt auch komponieren wie irgendjemand, den Sie ihm halt eingeben, wie so eine Jazz-Kombo. Und die können Sie dann variieren. Oder die Harmonien werden, also das Also das Arrangement können Sie einstellen, ob es in Dur oder in Moll ist, ob es eine bestimmte Tonart ist. Die Tonart selber können Sie einstellen, ist eher arabisch oder eher in anderen Varianten. Sie können es mixen, welche Instrumente kommen wie rein. Sie können die Form, ist es offen oder geschlossen, also wiederholt es sich, kann man es loopen oder ist es eben, kann man variieren. Also irgendwann hat es auch mal ein Ende, das ist ja das Schicke, wenn plötzlich dann so, Sie kommen zum Levelende und dann endet die Musik. Aber die hätte auch noch 10 Minuten weiterlaufen können. Oder Sie haben wirklich sowas wie Branching Parameter Based Music, so wie auf diesem Diagramm, dass Sie je nachdem, was Sie machen, wird einfach ein anderer Abschnitt hier angespielt. Plötzlich geht es dann über in eine Kampfmusik oder in eine Fluchtmusik, in eine Versteckmusik, aber der Soundtrack bleibt erhalten. Also solche Varianten gibt es und auf die müssen Sie achten, wenn Sie die Musik eines Spiels analysieren. Das Game Audio, da gibt es ein sehr schönes Framework, dieses IESA Framework, unterscheidet 2 Dimensionen, nämlich ist der Sound diegetisch oder nicht diegetisch und bezieht er sich eher auf das Setting der Welt oder auf die Aktivität. Und in diesen beiden Dimensionen gibt es dann vier Viertel, in denen Sie Sound einteilen können, die Zone, Effect, Affect und Interface. Effect, das ist jetzt das, was ich oben ja als Synonym vorgestellt hatte, sind alles, was Effekte reagieren auf die Aktivitäten des Spielers in der Diegese. Also das wäre Effekt. Wir können es ja kurz durchgehen. Wenn es nicht diegetisch auf die Aktivitäten des Spieles reagiert, ist üblicherweise das Interface. Sie machen das Speichermenü auf, das ist jetzt aber nicht Teil des Spiels, dennoch gibt es Klickgeräusche. Das wäre nicht diegetische Aktivitätsbestätigung. Oder Sie gucken mehr auf das Setting des Spiels. In der Diegese ist es die Zone, also wo sind Sie gerade? Wie klingt, sind Sie in der Straße, im Wald, in einem Haus, in einem öffentlichen Platz? Oder ist es nicht diegetisch und das wäre Effekt, das ist meistens die Musik. Die soll auch so das Setting instrumentieren, aber ist von den Spielern nicht hörbar, also ist nicht Teil der Diegese. Das sind die 4 Zonen. Also was wäre bei Effekt? Diegetisch Aktivitäten, sowas wie Schritte, Atmung, Waffen, Fahrzeuge, Kollisionen. Das sind so typische Samples, die Sie benötigen, damit es klingt. Hauptfunktion ist die Handlungsbestätigung, dass der Spieler weiß, es ist was passiert, auch wenn ich es nicht sofort sehe. Oder ich kann den Spieler hörbar machen oder NPCs. Das sind so die üblichen Dinge, auf die man sich bezieht. Es geht ja nicht um das Setting, das ist ja was anderes. Es geht ja um Player-Aktivitäten, entweder was ich mache, was die Nichtspieler um mich herum erledigen oder dass man nur eine Bestätigung dessen bekommt, dass man auch was bewirkt. Interface wäre dann die nicht-diegetische Bestätigung. Also da geht es um das Graphical User Interface als GUI oder das Head-Up-Display. Da gibt es, glaube ich, noch eine eigene Vorlesung zu diesen Begriffen. Statusleisten, irgendwelche Pop-Ups, die aufgehen, die dann auch Geräusche machen. Ist immer gut, wenn sie Geräusche machen, weil der Spieler dann auch mitbekommt, da passiert was, auch wenn er gerade nicht hinschaut. Und was kann man mit Interface ausdrücken? Üblicherweise den Spielerstatus. Also sie sind gerade, also irgendwas, sie kriegen neue Add-ons oder was auch immer sie, oder den Waffenstatus, der wird dann beschrieben. Da kann man akustisch klar machen, auch wenn sie die Waffe wechseln, den Status von NPCs, wie es denen geht oder was sie an Ausrüstung haben oder was die gerade benötigen oder Belohnung und Bestrafung, wenn sie was falsch machen. Sie gehen irgendwo, sie wollen eine Tür öffnen und dann macht es Meep. Und Meep heißt dann nicht in der Welt, die Tür macht Meep, sondern das Spiel sagt ihnen gerade leider falsche Wahl getroffen. Also ein Interface muss nicht immer aufploppen, das kann auch eine nicht diegetische Handlungsreaktion sein, die rein akustisch erfolgt. Aber mit Geräuschen, von denen sie ausgehen, das hören die jetzt aber nicht dort. Das ist jetzt nur für mich gemeint. Und das können sie dann entsprechend dem Interface zurechnen. Die Zone, die Zone, da geht es dann um Wind, Regen, Verkehr, Maschinen, dient einerseits der Orientierung, dass sie wissen, wo sie hinlaufen können oder wo sie gerade sind. Vielleicht auch, wenn es dunkel ist, wissen sie aber trotzdem, ich bin drinnen oder draußen. Sie können den Spieler damit auf Spur halten, Tracking, also wo soll er eigentlich hingehen und was ist der richtige Pfad. Anziehen und abwehren, dass sie dort, wo sie möchten, dass er hingeht, da macht man üblicherweise Licht hin im Leveldesign. So ist alles irgendwie, sieht alles gleich aus, aber es gibt einen Ort, da ist Licht. Außer bei Bioshock am Anfang, da gibt es einen Ort, da ist kein Feuer. Also irgendwie ist es visuell anders, aber es ist auch akustisch anders. Wenn Sie in diese Richtung schauen oder hören, dann klingt das irgendwie anders. Und damit können Sie Spieler in bestimmte Zonen ziehen, also in bestimmte Bereiche Ihres Levels, oder auch abwehren. Wie bei Half-Life 2, wo Sie über so einen radioaktiven Sumpf wandern und überall tickt so ein Geigerzähler. Und wenn Sie da reingehen, dann gibt es ja also Feedbacks noch und nöcher. Also Sie kriegen dann Interface-Sound und Player-Sound, weil er dann plötzlich anfängt, stärker zu atmen. Und visuell ist Feedback und es klar ist, hier bitte nicht reingehen. Das überlebt man ja auch nicht lange. Deswegen ist es wichtig, dass Sie diese Zone, Sie hören das auch schon ein bisschen vorher, wenn Sie in so eine radioaktive Umgebung kommen, dann tickt erstmal der Geigerzähler, der fängt schon leise an und irgendwann sind Sie so getriggert, dass Sie sofort wissen, alles klar, hier muss ich aufpassen. Und damit kann man Spieler auch von bestimmten Bereichen des Levels abhalten. Und nicht nur mit so unsichtbaren Wänden, man kann ihm klar machen, wenn du dahin gehst, gibt es nichts Gutes. Und wenn er hingeht, dann gibt es halt auch was Schlechtes und das macht er zweimal und dann lässt das auch in Ruhe, wenn er das Spiel erleben will. Hat aber nicht das Gefühl, dass die Welt ihn zu sehr einengt. Half-Life 2 macht das sehr brillant, das ist ja ein sehr lineares Spiel, es ist ein langer Schlauch und sie haben dennoch immer das Gefühl, die Welt wäre so riesig, aber ich habe gerade keine Lust dahin zu gehen. Aber ich will jetzt genau dahin. Ich könnte aber, wenn ich nochmal, dann gucke ich, was hinter dieser Ecke ist. Und wenn Sie dann gucken, merken Sie, da war gar nichts. Aber Sie hatten immer das Gefühl, da wäre noch was zu holen gewesen. Und das läuft auch akustisch. Sie können gerne durch den radioaktiven Sumpf warten. Sie können ja mal gucken, wie lange Sie das aushalten. Und wenn Sie dann schauen, sehen Sie sofort alles voller Wände. Aber das wussten Sie nicht, weil Sie sich gar nicht reingetraut haben. Und das ist so ein Effekt, das ist ein Resultat, was Sie durch kluge Einsatz von Zone Audio erreichen können, dass die Spieler wissen, wo sie sind, wo sie hin sollen, wo sie nicht hin sollen, ohne dass sie zu verwirrt sind, aber dennoch das Gefühl haben, das haben sie selbst entdeckt. So, dann gibt es Affekte, meistens so emotionale Steuerung, Musik oder Ambient Sound. Und das ist manchmal eben auch intradiegetisch, wie in The Secret of Monkey Island, die Scamba, da gibt es Musik, so eine Piraten-Shanty und die ist natürlich auch in der Bar hörbar. Also da würde man es zur Zone packen in diesem Modell, aber letztlich bricht dieses Modell da ein bisschen durch, weil die Funktion dieser Musik ist natürlich die Filmmusik immer hat. Also sie hätten gerne eine Atmosphäre, die sie da aufbauen wollen. Emotionen wollen sie abbilden. Also auch wenn sie sich dann streiten, kann sein, dass zufällig spielt die Band jetzt mal was Dramatischeres. Da merkt man schon, dass es eigentlich darum geht, eine emotionale Steuerung des Spielerlebnisses zu erreichen und nicht so sehr die Atmosphäre in dieser Bar abzubilden. Also das sind so vier Funktionen von Filmmusik oder Spielmusik. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Wenn Sie sich mal mit Spielmusik und Filmmusik beschäftigen, dann werden Sie auf ganz viele Modelle treffen, die halt so ein Dutzend oder 20 verschiedene Funktionen, was man mit Musik alles erreichen kann. Das gilt in der Form auch für Spielmusik. Also Personen und Gegenstände charakterisieren bis hin zum Leitmotiv, dass immer, wenn eine bestimmte Person auftaucht oder ein bestimmter Gegenstand gezeigt wird, auch ein ganz bestimmtes musikalisches Motiv hervortritt. Oder dass sie Szenen verbinden. Sie gehen raus aus der Skamba, dann erlischt diese Piratenmusik. Aber es kann sein, dass sie die Musik aus einer Szene haben, die Musik spielt weiter, wenn sie in die nächste Szene gehen, bis hin zu 20 Jahre später, aber die Musik bleibt erhalten, dann weiß man, dass es immer noch um diese gleichen, um den gleichen Handlungsfaden geht. Und das sind so Möglichkeiten, die Sie im Film schon nutzen können, die können Sie sofort auch im Spiel nutzen. Wird auch gemacht, nicht nur in Cutscenes, sondern auch in so Levelübergängen. Aber im Spiel haben Sie noch zusätzlich die Möglichkeit, dieses ganze Adaptive und Interaktive einzubauen, also die Musik nicht nur auf die Umgebung auszurichten, sondern auch auf die Spielerhandlungen. Das hatte ich ja oben diskutiert. Und das ist bei Spielmusik dann nochmal eine ganz besondere Herausforderung, auch in der Komposition. Sie können nicht wie beim Film einfach, okay, ich habe hier 3 Minuten 17 zu bespielen. Nein, der Spieler hält sich vielleicht 20 Minuten in diesem Level auf oder in diesem Abschnitt, weil er die Sache nicht findet oder weil er gerade eine Pause macht. Da muss die Musik ständig weiterspielen. Darf aber auch nicht zu repetitiv und nervig sein, muss aber auch jederzeit abbrechbar werden, damit ich beim Wechsel in den nächsten Abschnitt eben vielleicht andere Emotionen abbilde oder eine andere Atmosphäre schaffe. Und dadurch ist sie zum Teil weniger melodiös oder die Melodien verhalten sich anders. Und wenn Sie also Spielkomponist werden wollen, müssen Sie anders vorgehen, als wenn Sie Filmmusikkomponist werden wollen. So, und dann gibt es noch einen Block, was die Analyse von Game Sound angeht, ist Dialoge, die Dialoge aufzunehmen. Ich habe auch hier so einen kleinen YouTube-Film. Das ist natürlich ein Making-of. Okay, also das wird natürlich erzählt, wie toll Mass Effect ist. Also Dialoge, aber das gehört inzwischen auch zu dem Spiel dazu. Wenn Sie Dialoge haben, erwarten Spieler professionelle Sprecher. In den 90ern war das anders. Da hat dann irgendwie das Programmierteam oder die Entwickler haben dann auch mal Spaß gehabt und sich einen Nachmittag vors Mikro gesetzt und dann das eingesprochen. Das hört man den Spielen dann auch an. Sie hatten aber auch keine motion-gecapturten Schauspieler aufgenommen. Das ist Teil des Production Values. Das müssen Sie entsprechend vorbereiten, aber das ist nicht anders als eine Synchronisierung von einem vielleicht einem Animationsfilm. Wenn Sie es gut machen, können Sie die Sounds vorher aufnehmen und dann die Animation entsprechend ausrichten. Wenn Sie mit den Dialogen spät in der Produktion kommen, müssen die wirklich synchronisieren, weil halt die Animationen schon vorliegen. Welche Funktionen hat es? Also so Dialoge brauchen Sie für Instruktionen. Gerade so das Tutorial-Level ist es viel angenehmer für den Spieler, wenn ihm die Dinge nicht nur gezeigt oder mit Schrift auf dem Bild dargelegt werden, sondern auch noch vorgesprochen werden. Problem ist bei so großen Produktionen oder bei Computerspielen allgemein, sie zielen auf einen internationalen Markt und dann können sie das in Englisch und in Deutsch, in Französisch, Italienisch, Spanisch, Farsi, Chinesisch, also wie viele Synchronisationsfassungen wollen sie denn vorsehen? Das ist ein großes Problem. Weswegen in die Produktion gerade zu diesen Texten greifen, die müssen sie dann auch übersetzen, aber es ist viel niederschwelliger. Schreibt man halt einen Text, gibt das einen Übersetzer, dann übersetzt er einen das und man sagt, du willst es in der Sprache spielen, ja, dann kriegst du halt eine andere Textausgabe. Bei Audio kann es auch noch sein, dass es halt im Italienischen viel schneller läuft als im Deutschen oder umgekehrt, dann müssen sie das auch noch timen. Also es ist viel komplexer. Multisprachenspiele mit Audioausgaben zu gestalten. Und das erhöht entsprechend wieder den Produktionswert. Aber das Spielerlebnis ist angenehmer, wenn Sie es hören, zumindest beim ersten Mal. Wenn Sie es dann nicht skippen können beim zweiten Mal, dann werden Sie natürlich auch nervös. Erzählung, dass man im Hintergrund so eine extra diegetische Erzählung hat. Ich weiß nicht, ob Sie Metal Gear Solid 4 kennen, den Einstieg. Das ist natürlich ein cinematografischer Einstieg. Da haben Sie überhaupt nichts Spielerisches. Und das könnte man jetzt auch als Animationsfilm-Intro verstehen. Wir kommen aber, glaube ich, in der nächsten Sitzung geht es um filmästhetische Einflüsse in Computerspielen. Tiefenschärfe, Vorder-, Mittel-, Hintergrund, Bewegung etc. Extradiegetische Musik, Affekt. Sie haben keinen Zone, also Sie hören gar nichts von der Umgebung, weil die Musik alles überdeckt und gleich setzt halt dann der, tja, das ist halt die Frage, ob er extra- oder intradiegetisch ist. Er sitzt ja auf dem Laster und redet nicht, also es ist so ein Voice-Over. Jetzt haben Sie zum ersten Mal Zone, also Sie hören was von den Lastern, aber sonst nichts. Das ist Erzählung, der bringt sie in die Geschichte rein, was dann nicht durch die Bilder erledigt werden muss und auch nicht durch so einen Text, sondern halt durch die entsprechende Cutscene am Anfang, bis sie dann die Kontrolle haben. Und Metal Gear ist ja eh dafür bekannt, dann epische Cutscenes von zum Teil, ich glaube über eine Stunde ist dann das Finale, kriegen sie einfach nochmal so einen Animationsfilm am Ende präsentiert, in dem dann die Stimme entsprechend nochmal eingesetzt wird und die taucht im Spiel selber auch auf. Und im Gegensatz dazu die Kommentare, und da ist ja Bastion ganz hervorragend geeignet. Bastion Walkthrough. No Commentary, das ist gut, denn das Spiel macht genügend eigene Kommentare. Wobei Sie, das kennen Sie auch aus FIFA oder den Sportspielen, wo die Kommentatoren ihre Spielhandlungen prozedural erzeugen. Also es ist jetzt gar nicht, das ist selten, dass man das in Nicht-Sportspielen findet. Der Und das ist halt, wenn Sie hier noch 2 Minuten gestanden hätten, dann hätte das mit dem Lifelong Friend halt nicht gesagt. Der wartet, bis Sie an den richtigen Punkten sind und dann wird ein entsprechender Kommentar abgespielt. Und wenn Sie runterfallen, gibt es auch noch irgendwas, he fell and he's dead, just kidding, und dann ist er wieder da und geht weiter. Also egal, was Sie tun, es klingt so, als wäre das eine Erzählung, die halt irgendeiner da vorträgt. Und Sie spielen diese Erzählung nach. Also es ist sehr metadiegetisch. Als Ansatz wird selten verwendet, aber es gibt's halt immer mal wieder. Es gibt also immer mal so Spiele, die genau damit arbeiten, dass es einen Erzähler gibt, der sich daran anpasst, was sie machen und dann entsprechende Audiokommentare abspielt, aber bekannt vor allem natürlich aus den Sportspielen, die schon seit Ende der 90er Jahre, also die ersten haben schon Anfang der 90er Jahre angefangen, Live-Kommentatoren, die man auch kannte, einzusamplen und dann gibt's den Pass nach rechts und Tor, Tor, Tor. Das wird dann zum richtigen Zeitpunkt abgespielt. Auch das, also bei Trine ist es ganz ähnlich, auch da kommentiert der so eine Off-Stimme, allerdings nicht so permanente Bestien, hat man so diesen ständigen Strom an Erzählung, der ihn das gesamte Spiel über begleitet. Es gibt da mal ein paar Passagen, wo er einen in Ruhe lässt, aber er ist viel präsenter. Und das ist halt die Frage, wer sind Sie eigentlich? Sind Sie der Zuhörer dieses Erzählers oder sind Sie die Figur in der Welt? Dann gibt es Gespräche, da braucht ihr auch Dialoge, die Sie aufnehmen müssen. Und auch da gibt es die entsprechenden Verzweigungen. Wenn Sie Games-Dialoge aufnehmen, müssen Sie mehr aufzeichnen, weil es Teile gibt, die Spieler vielleicht nie hören werden oder der Spieler. Aber Sie müssen sich darauf vorbereiten, dass der Shepard hier sagt, nein, ich will das nicht oder doch, ich will das. Und dann müssen Sie eine entsprechende Replik vorbereiten. Das ist nicht anders als bei Text-Adventures oder bei Text-Dialogsystemen, zu denen wir noch kommen, weil Sie halt jede Zeile, die geschrieben ist, entsprechend einsprechen. So, und dann gibt es als letztes noch Audio-Games, also Spiele, die Audio nicht so als Zusatz haben, sondern als zentrales Gameplay-Element. Das geht dann rein in die Ludition. Und da kann man diese fünf verschiedenen Gruppen unterscheiden. Pitch-Games, also wo Sie die richtige Tonhöhe treffen müssen, üblicherweise so Karaoke-Varianten oder SingStars, aber es gibt es auch instrumental wie bei Rocksmith, wo Sie die Gitarre als Controller haben und Sie müssen die richtige Note treffen, oder Recorder Master, da müssen Sie Blockflöte spielen in ein Mikrofon und wird entsprechend dann bewertet, ob Sie die richtige Tonhöhe zur richtigen Zeit getroffen haben, oder Songs to See, das sind alles so Pitch-Games, die immer analysieren, welche Tonhöhe kriege ich gerade rein, und ist das die richtige? Im Gegensatz zu Rhythm Games, wo Sie viel weniger instrumentelle Vielfalt haben, aber Sie müssen sie im richtigen Moment drücken. Also Guitar Hero wäre da ein gutes Beispiel, da haben Sie ja nur vier Tasten auf der Gitarre, aber Sie müssen sie halt zum richtigen Zeitpunkt drücken, müssen sich aber nicht darum kümmern, wo die Finger liegen, also wie auf einer echten Gitarre. Die liegen dann immer auf diesen Knöpfen. Oder Parappa the Rapper, wo Sie mit dem PS2-Controller dann mal links und rechts, oder Donkey Konga, was Sie da oben sehen, wo Sie halt diese Kongas auch noch als Interfaces haben und dann mal auf den linken, mal auf den rechten, dann haben die ein Mikro, dann müssen Sie klatschen und dann müssen Sie mal irgendwie dribbeln. Es gibt so verschiedene Varianten, was Sie mit den Kongas machen können, und das Spiel besteht darin, Sie müssen möglichst viele Punkte sammeln, indem Sie zum richtigen Moment auf diese Konga trommeln, aber da, die haben halt keine Tonhöhe. So eine Rockband, Just Dance, Dance Central, Osu, das sind solche Spiele, in denen Sie halt rhythmisch, oder bei Just Dance, Kinect, da müssen Sie halt den Arm zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Position halten. Tonhöhe spielt keine Rolle. Es gibt so eine Karaoke-Funktion, aber das funktioniert nicht, weil man nicht singen und tanzen kann. Wie soll das klappen? Also wahrscheinlich geht's schon, aber es ist dann manchmal eine Kombination, kann man machen, aber in der Regel sind das Rhythmusspiele. Und dann gibt's generative Musik, die erzeugt wird, je nachdem auch, was sie machen. So Res und Child of Eden sind da ja ganz bekannt. Fracked OSC wäre da zu nennen. Meistens sind es Shooter, so Rail-Shooter, aber nicht immer. Fracked OSC ist auch kein Shooter, sondern ein Puzzle-Game. Oder was wir im letzten Game Jam hatten, dieses Panoramica, wo sie irgendwelche Parameter einstellen und daraus erzeugt sich dann so eine generative Klang- und Bildwelt. Aber Res und Child of Eden sind vielleicht die bekanntesten, weil die sich halt die Musik dann auch erzeugen im Verhältnis, was der Spieler gerade freigeschaltet hat. Dann gibt's Reactive Music, dann bringen sie die Musik mit, also Audiosurf kann ich Ihnen ja mal zeigen. Audiosurf, wir haben übrigens im Laufe, ich glaube irgendwann im Juli, einen Spieleabend für Audiospiele. Genau, dass sie die alle mal kennenlernen, alle Varianten und so die bekanntesten auch mal sehen, weil das sowas ist, was man gar nicht so oft in die Finger bekommt. So, jetzt wählen Sie Ihre Musik aus. Sie wählen Ihre Musik aus. Das System berechnet daraus einen Track. Also wieder so nach Frequenzen und nach Schwierigkeitsgrad, wo Sie sind. Und Sie müssen halt jetzt irgendwie die gleichen Farben in eine Reihe bringen. Sie müssen jetzt links müssen vor allem lila, rechts sollten dann irgendwelche anderen Farben reinkommen. So, und das Ganze ist so ein Rhythmusspiel, aber der Level wird generiert auf Grundlage der Musik. Sie können Ihre eigene Musik spielen, die Sie mitbringen. Und wenn Sie so ein bisschen musikalisch veranlagt sind, dann hat das halt so, ist so eine Mischung aus Spiel, was eigentlich auch ein Instrument ist, weil Sie ja den Controller so richtig einstellen müssen. So, Wim Ribbon wäre auch so eins, auf PlayStation. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. The Grim ist so ein Spiel, was sehr reduzierte Wireframe-Grafik hat, damit es in den Speicher der PlayStation komplett passt. Sie die Spiel-CD rausnehmen können, ihre eigene Musik-CD einlegen, das Spiel immer noch spielbar ist und sie dann... Und auch hier wird dann wieder berechnet auf Grundlage der Frequenzen der Musik, also meistens, ob es ein Beat ist oder ob irgendwelche Instrumente. Und dann müssen sie auf die richtige Taste drücken und dann macht ihr den Looping oder macht hier so einen Salto oder so eine Rolle, um die verschiedenen Hindernisse, die generativ erzeugt wurden, zu umgehen. Es ist also nicht immer der Beat, ist immer der Looping, sondern es ist aber immer irgendwas, was da los ist. Also Prinzip verstanden, das gibt es in verschiedenen Ausprägungen und fällt dann unter den Oberbegriff der Reactive Music. Und dann gibt es Extra Games, die gar nicht so sehr auf die Musik Wert legen, aber die Musik ist dann, also Dance Dance Revolution oder Sports Active Zumba Fitness. Und da könnte man dann auch, wenn man will, Just Dance unterpacken, wenn sie es als Aktions- oder als Exercise, so als Trainingsspiel sehen wollen. Wii Fit, wo sie sich dann im Rhythmus der Musik bewegen müssen, aber es geht nicht so sehr darum, wie bei den Tanzspielen, dass sie an der richtigen Stelle das machen, sondern sie müssen halt jetzt wie so ein Aerobic-Kurs ihre Herzfrequenz nach oben bringen oder solche Dinge. Also das ist eine Form von Actionspielen oder Serious Games häufig auch, in die man in Sporthallen findet manchmal, dass sie dann alle auf diesen Tanzmatten stehen und entsprechend sich dazu bewegen müssen. Also ich weiß nicht, ob Sie Dance Dance Revolution kennen, da gibt es diese Matten und da müssen Sie auf die richtige Knopf drücken, können wir auch als Rhythm Game durchgehen lassen, aber das gibt es eben auch als so Aerobic-Spiel. Gut, das wäre die Analyse von Game Sound. Wir machen jetzt wieder eine Pause, also es gibt Fragen, aber meistens kommen die Leute dann nach vorne. Wir machen 10 Minuten Pause und 5 nach halb geht es dann weiter mit dem historischen Teil. Vielen Dank.